Vor allem auf die schöne Zeit rückblickende Folge, würde ich sagen. Wir, also Stevie ist wieder dabei.
Hello.
Und ich wollen heute warme und trotzdem ehrliche Gefühle wecken und das mit einer Lehrerin, die auf eine lange Zeit als Lehrerin zurückblicken kann. Und dazu ist die Birgit heute da. Hallo Birgit, schön, dass du da bist. Wer bist du denn eigentlich?
Hallo Simon, hallo Steven. Wer ich bin?
Ja,
ich bin seit fast 2 Jahren Rentnerin und habe vorher an der Gesamtschule gearbeitet.
Mit welchen Gefühlen und Gedanken bist du heute hier angetreten? Ganz ehrlich.
Ganz ehrlich. Ich habe überlegt, was ich hier Schlaues sagen kann. Und da ist mir nicht viel eingefallen. Also Simon, ich bin auf dich angewiesen, dass du jetzt schlaue Fragen stellst, dass ich schlau darauf antworten kann.
Birgit, es ist wirklich so, dass ich auch schon oft Leute des älteren Semesters angesprochen habe und dass wirklich viele auch Berührungsängste hatten, zuzusagen. Das ist so, glaube ich, so eine typische Angst, sich so mit diesem Medium auseinanderzusetzen. Deswegen finde ich es toll, dass du mir zugesagt hast.
Ja, Simon, das hast du dir ja selber zu verdanken. Das weißt du, ne? Ich wäre jetzt nicht zu jedem Podcast gegangen, aber zu deinem gehe ich unheimlich gerne. Ich höre ihn auch gerne, weil ich immer dann alte Kollegen höre. Mhm. Und das stillt so ein bisschen mein Heimweh nach der Schule. Deswegen höre ich das gerne. Ja, und wir beide haben ja auch ganz viel gemeinsam. Deswegen habe ich volles Vertrauen zu dir, in deinen Podcast zu kommen.
Das ist total witzig, Stevie. Birgit hat mir eine ganz, ganz lange Liste geschrieben. Erstmal so an Pro- und Kontra-Gründen, warum sie heute hier ist. Daran sieht man auch. Ich glaube, das sind auch so generationsübergreifende Unterschied. Also es hat noch keiner sich so viele Gedanken gemacht auf eine Podcast-Folge wie du, Birgit. Das sage ich wirklich. Es hat noch keiner mir vorher 6, 7 Seiten voll zugeschickt. Und eine Sparte war Gemeinsamkeiten mit Simon. Oder? Und das fand ich interessant, Birgit. Möchtest du dazu mal kurz was sagen, was dir da so eingefallen ist?
Ja, gerne. Also rein äußerlich, finde ich, haben wir schon mal die gleichen Fächer. Das hat uns schon immer verbunden.
Ja.
Dann fand ich ja toll, dass du beim Tigerentenclub warst. Da war ich ja auch mal.
Ja.
Das haben wir als Gemeinsamkeit. Und ich fand dich als Person immer total toll. Du bist einer der wenigen Kollegen, die sehr positiv sind, die auch mal was loben können oder auch mal sehen, wenn es einem Kollegen schlecht geht und mal fragen, mal nachfragen, also sehr empathisch. Und ich finde, dass du auch nicht so ein Mainstream-Lehrer bist. Das hat mir immer gut an dir gefallen.
Oh,
deine
ui,
Gedanken.
Ui, ui, ui. Mann, ja. Mann, schön. Warte mal, du warst im Tigerentenclub? Mhm. Bist du denn auch aufgetreten, so wie Simon aufgetreten ist?
Ja.
Ach, das wusste ich
und
gar nicht.
Letztes Wochenende war Klassentreffen mit meiner Tigerentenklasse. Das war
ach,
total
wie
schön.
Cool.
Ja.
Also für die Hörer, die jetzt das noch nicht so zuordnen können, Birgit ist natürlich auch eine Kollegin von Stevie und auch mir gewesen, die letzten Berufsjahre mit uns zusammen verbringen durfte, natürlich auch noch viele andere Lehrer kennt, die wir gar nicht kennenlernen durften. Und natürlich ist es bei uns in der Folge heute wichtig, wie in jeder Folge, erstmal den Gast halt auch kennenzulernen. Das ist natürlich in jeder Folge wichtig, auch in all seinen Facetten. Und wir werden gleich sehen, dass du auf eine ganz, ganz große Palette an Facetten und Ereignissen zurückblicken kannst. Und B, geht es heute auch um das, wir wollen so dem Wesen des Lehrerseins, Daseins, so auf den Grund gehen. Ne? Und auch am Ende die Frage stellen, wie blickt jemand, der so lange, Birgit, wie du, der so lange in diesem System gearbeitet hat, auf diese Zeit zurück? Und wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und an dieser Stelle machen wir eine kurze Werbung. Mensch, Stevie Train, hast du was mitbekommen? Es ist wieder die Zeit im Jahr. Die Sommerferien sind vorbei und das bedeutet,
dass ich wieder mit Zügen reisen kann.
nicht ganz falsch, aber in diesem Zusammenhang viel wichtiger, es ist die allerbeste Zeit, um Klassenfahrten zu buchen. Und natürlich darfst du da selbstverständlich auch mit dem Zug fahren, aber Stevie, jetzt rate mal, ne? Wen kann ich dafür eigentlich ausschließlich nur empfehlen?
Boah, ich tippe mal ganz spontan auf CTS-Gruppen und Studienreisen, da die das ja schon seit gefühlt 50 Jahren machen.
Richtig. Das war auch ein bisschen zu einfach, Stevie, aber sind übrigens nicht gefühlte, sondern in der Tat tatsächliche 50 Jahre Erfahrung. What? Also, ja, die wissen wirklich, wie man eine Klassenfahrt plant, Stevie. Vor allem keine wie zuletzt, bei der alle Schüler samt Lehrer jetzt am Rad drehen, ne?
Boah, perfekt. Also quasi wie eine Klassenfahrt mit Rundum-Sorglos-Paket?
Ganz genau. Also die übernehmen die komplette Organisation, Stevie. Hast du nichts mit am Hut. Du sagst, wo du hin willst und schwupps, die kümmern sich einfach um alles. Anfahrt plus Unterkunft, Programm und den ganzen nervigen Papierkram, fertig.
Boah, und ich muss dann nicht stundenlang im Büro sitzen und mit irgendwelchen Unterkünften telefonieren, die dann nur ein einziges Zimmer für 35 Schüler haben?
Exakt. Das Einzige, was du machen musst, Stevie, ist deine Tasche packen. Oder noch besser, deine Sonnenbrille einpacken. Ja. Denn Stevie, du kannst dann auf der Fahrt mega chillen, ne? Während die Schüler sich irgendwo sportlich verausgaben.
Hammer. Eigentlich klingt das zu schön, um wahr zu sein.
Ja.
Was ist denn mal, wenn dann doch mal was schief geht?
Ach, die sind da Profis, ne? In 50 Jahren haben die wahrscheinlich schon jede Katastrophe einmal durchgemacht. Und das Beste, Stevie, im Notfall rufst du einfach die 24-Stunden-Hotline von CTS-Gruppen und Studienreisen an. Hammer. Die finden dann schon eine Lösung. Du kannst dich also ganz entspannter zurücklehnen.
Boah. Okay, überzeugt. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass die Fahrt dann auch wirklich mit dem Zug ist. Kein Bus.
Ja, versprochen. Wenn ich denen sage, Stevie, dass du auf Züge stehst, buchen die uns sofort die entspannteste Zugfahrt aller Zeiten. Du wirst dich fühlen wie in einem Luxusabteil, während die Kids hinten Lieder singen.
Na gut, dann lass mal buchen, bevor die guten Ziele weg sind. Wer weiß, vielleicht finden wir ja noch ein schönes Plätzchen mit einem Wellnessbereich für Lehrer.
Das wollte ich hören, Stevie. Also ab an den Computer cts-reisen.de, auf in die Planung einer stressfreien Klassenfahrt.
Links zum Werbepartner findet ihr auch in den Shownotes.
Du hast dich total gut gemacht am Anfang.
Ich?
Ein guter Start.
Achso, ich das
Stevie, Stevie auch.
Ja, alles gut, wirklich. Wir machen das jetzt auch gleich. Kannst du ein bisschen was auch über dich erzählen? Wir machen einfach weiter, okay?
Ich tue einfach so, als hätte ich das nicht auf.
Okay. Ja, genau, genau. Du sollst auf, du ganz normal mit uns.
Und wir würden uns jetzt gerade so kennenlernen. Und
perfekt. Ja, Birgit, ich habe so ein bisschen dadurch, dass ich mein TikTok-Format ja mache und mich mit Schülern viel unterhalte, so ein bisschen die Erkenntnis gewonnen, dass die einfachen Fragen die manchmal entscheidenden sind. Und ich habe eine traurige Erkenntnis auch daraus. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich sehr selten zum Beispiel, also ich spreche sehr oft mit meinen Eltern oder mit meiner Familie, aber ich habe es oft versäumt, so mein Stand jetzt, auch mal die ganz, ganz einfachen Fragen zu stellen. Also die, die eigentlich total essentiell sind. Und ich möchte mir heute vornehmen, mit dir einfach mal die ganz einfachen Fragen zu nehmen, die mir aber so ein bisschen auf der Seele brennen.
Was ist dein Lieblingsdinosaurier?
Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und wir wollen die heute mal im Blick nehmen. Wir sprechen heute auch über das Thema Alter und über das Älterwerden. Und natürlich hat jede Lehrerkarriere auch einen Anfang und ein Ende. Und mich würde jetzt am Anfang erstmal interessieren, wer war denn Birgit als junge Lehrerin und Anfängerin?
Ich sag dir was, es war gestern. Und es war nicht anders als an meinem letzten Tag.
Ach was.
Also ich bin mit ganz viel Neugier in diese neue Aufgabe gegangen als Lehrerin. Mit ganz viel Freude, mit ganz viel Spannung. Eigentlich so, wie es mir nach jeden Ferien gegangen ist.
Mhm. Keine Form wieder von Unsicherheit oder?
Ja, so fachlich natürlich. Ne? Da wusste ich nicht, aber da hatte ich Kollegen um mich herum, die mir da geholfen haben. Ne, da brauchte ich schon Hilfestellung, ne? Wie das, was man im Referendariat, im Studium gelernt hat, ja jetzt mal umzusetzen, ganz selbstständig.
Welche Werte sind dir als Lehrer wichtig?
Ich weiß nicht, ob du das jetzt richtig verstehst, aber
sehe ich
für mich ist ja so aus dem Christentum Friede, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung.
Wie setzt sich das im Klassenunterricht um?
So, ja, Friede in der Klasse. Mhm. Jeder ist angenommen, jeder ist willkommen, der da sitzt. Jeder ist gewollt, egal wie er ist. Und dann eben gerade, wenn man so eine 5 übernimmt, ne, das weißt du ja auch, oder Steven hat jetzt auch eine neue Klasse übernommen, je mehr Zeit man für den Frieden da reinsetzt, umso besser klappt es nachher auch. Ne? Kommunikation mit denen üben, Konfliktlösungen mit denen einüben, richtig.
Jetzt besteht trotzdem so ein Kollegium aus ganz vielen unterschiedlichen Charakteren und ich sehe auch, dass ich zum Beispiel ganz andere Träume und Wünsche habe in meinem Beruf als andere Kollegen. Wovon träumt eine Birgit als junge Kollegin?
Ich wollte die Welt verbessern. Mhm. Ja. Ist steil, ne? Das wollte ich auch bis zum letzten Tag.
Das heißt, du hast dir wirklich vorgenommen, ein positives Licht für die anderen Kinder zu sein.
Nicht vorgenommen, das war irgendwie drin. Mhm.
Man sieht so ein bisschen auch diesen religiösen Anker so in deinen Antworten drin. Haben bei dir Vorbilder eine Rolle gespielt?
Vorbilder? Ja, meine Eltern zum Beispiel, die sehr tolerant waren. Dann natürlich auch in der Gemeinde Menschen, die ich getroffen habe. Die haben mir da weitergeholfen, ja. Mhm.
Interessant. Und die haben dich dann geprägt auf deinem Weg? Mhm.
Also gerade bei Kollegen bin ich immer ziemlich schnell mit Wertungen. Der ist gut, der ist blöd. Bei Schülern war ich das nie. Ich hatte keine blöden Schüler. Ich hatte auch keine nie unsympathische Schüler.
Hast du dir denn vorgenommen, du hast ja gerade von Eltern als Vorbild gesprochen?
Das kann man sich nicht, glaube ich, nicht vornehmen. Das ist irgendwie drin oder nicht?
Nee, meine Frage zielte darauf ab, hast du denn auch versucht... Du hast ja gerade in deinen Eltern ein Vorbild gesehen. Hast du auch versucht, diese Mütterlichkeit an deine Schüler abzugeben oder war da schon eine Distanz drin, die dir wichtig war? Weil eine Mütterlichkeit ist ja nochmal was anderes als eine Lehrperson.
Also mein Verstand sagt mir, ich war ja nicht mütterlich, war ja deren Lehrerin. Ja. Aber Schüler haben mir das oft gespiegelt, dass ich sowas Mütterliches an mir habe.
Das habe ich gerade nämlich auch überlegt. Also hast du es vielleicht schon so ein bisschen weitergegeben. Ne? Ich habe dich damals übrigens auch als, ich weiß jetzt nicht, ob das beleidigend klingt, aber ist es überhaupt nicht gemeint. Ich habe dich als sehr konservativ in deinen Lehrmethoden so betrachtet.
Und was verstehst du darunter?
Erkläre ich sofort. Ich würde meinen Unterricht ebenfalls als konservativ beschreiben, aber ich erkläre gleich direkt, was ich dazu meine. Aber was du damals in deiner Startzeit, als du als Lehrerin gestartet hast, wurdest du dort als die Fortschrittliche angesehen oder war das schon, weil normalerweise kommt man ja als junger Lehrer, meistens wird er so betrachtet als jemand, der frischen Wind hineinbringt, der neue Ideen hineinbringt. Wie wurdest du betrachtet von deinen Kollegen in deiner Startzeit?
Ich glaube, bei den Deutschkollegen habe ich mich angepasst. Ne, da war ich eben die Neuanfängerin. Religion, ich war die einzige evangelische Religionslehrerin an der Schule. Da durfte ich machen, was ich wollte, so ungefähr. Aber ich habe gemerkt, dass die Katholischen dann manchmal ein bisschen merkwürdig das fanden, welche Themen ich mit den Schülern besprochen habe, welche Methoden ich angewandt habe
und so weiter. Was waren die Themen, die dich berührt haben? Es gibt ja so Themen, die man abarbeitet, die stehen so im Lehrplan drin. Und es gibt Themen, die man so in sein, wo man richtig sein Herz reinlegt als Lehrer. Welche Themen waren dir wichtig als Lehrer?
In Religion, ich weiß nicht, wie du das in katholischer Religion siehst, aber es wird da ja ähnlich sein. Dadurch, dass man keine Klassenarbeiten schreiben muss, auch keiner so richtig guckt, ob jetzt der Lehrplan bis zum letzten wirklich erfüllt ist. Da kann man auch Seitenwege gehen, die dann zwar noch passen zum Thema, und da kann man auf die Schüler eingehen. Und da gibt es eben Themen, die Schüler sehr interessieren. Ne? Also Klasse 8 ist es immer so Liebe, sich kennenlernen, sich begegnen.
Schon die sozialen Themen dann, ja?
Ja. In Klasse 5 und 6 habe ich aber auch die Bibelgeschichten sehr geliebt. Und die Schüler, glaube ich, auch.
Ist Religion dein Lieblingsfach?
Ja, weil ich da so frei war. Ich fühlte mich wirklich frei und konnte auf die Schüler eingehen. Manchmal hatte man so Gruppen, die waren recht intellektuell, sehr kritisch, dann konnte man tiefer in das Thema reingehen. Und das war mir dann ja auch erlaubt. Oder ein Thema einfach ein bisschen noch in die Länge ziehen, weil es die Schüler so interessiert.
So ein bisschen flexibel sein und gucken, was die Schüler so bewegt. Mhm. Wie haben dich deine eigenen Schüler wahrgenommen?
Das ist ein Phänomen, was ich dir nicht erklären kann. Also wenn ich Schüler um Feedback gebeten habe, oft auch wenn ich sie abgegeben habe, dann haben die mir oft gesagt, ich sei sehr lustig. Und ich persönlich habe mich im Unterricht nie lustig empfunden. Ehrlich nicht. Ich habe auch selten Witz gemacht oder so. Und sie fanden mich sehr geduldig. Und auch das habe ich nicht verstanden. Ich persönlich habe mich immer als sehr ungeduldig empfunden.
Wenn das mir ein Schüler gesagt hätte, hätte ich es auch nicht geglaubt. Ich bin, glaube ich, der ungeduldigste Mensch, der es gibt.
Ja.
Ich glaube, das ist auch keine besonders gute Stärke im Lehrerberuf heutzutage, weil Schüler natürlich teilweise auch immer mehr Zeit brauchen für gewisse Aufgaben. Ja. Das sehe ich auch. Ja. Also das ist, manchmal nagt es so an einem.
Ja,
komm,
mach mal schnell. Ja, ja. Aber zeigst du das dann nach außen? Denn innen drin war ich ja ungeduldig. Ja. Aber es muss so sein, dass ich es nach außen anscheinend nicht gezeigt habe.
Also ich würde es vermuten, Birgit, dass ich es nach außen zeige. Ich glaube mal, dass man zumindest in mir sieht, dass es in mir arbeitet. Ob die jetzt sehen, ob das als Ungeduld identifizieren, das weiß ich nicht so genau. Aber ich glaube, ich vermute, dass man mir das schon ansieht. Mhm. Ja. Aber die Erfahrung, Stevie, habe ich auch gemacht, dass mich Schüler oft anders eingeschätzt haben, wie so die eigene Wahrnehmung gewesen ist. Auch öfters übrigens auch positiver, als man selbst gedacht hat. Mhm. Vielleicht, weil man in den beruflichen Alltag oft so mit negativen Eindrücken zuletzt so verbunden ist, dass man, ja, was dann durchaus überraschend ist.
Ja, und das Blöde ist, man ist ja sehr kritisch mit sich. Und Lehrer ist ein Beruf, wo du nie perfekt sein kannst. Nie. Mhm. Das heißt, du kannst es immer besser machen. Selbst die gleiche Stunde, die ich gestern gemacht habe, die mache ich heute nochmal und morgen nochmal. Und wenn ich sie 100 Mal mache, sie ist immer noch nicht perfekt.
Ist es dein Glaubenssatz oder bist du ein perfektionistischer Mensch?
Nein, ich bin kein pessimistischer.
Perfektionistischer.
Ja, das bin ich. Das stimmt. Aber ich denke, dass das das Typische an einem Lehrerberuf ist, dass man nie perfekt sein kann.
Ich glaube, das zermürbt mich ab und zu, ne? Dieser Perfektionismusgedanke.
Glaube ich.
In den ersten Jahren war es wirklich schwierig, damit umzugehen. Ich habe damit gelernt, wirklich besser umzugehen. Also ich habe es versucht, damit umzugehen. Ob ich es gelernt habe, weiß ich nicht. Mhm. Also ganz ablegen kann man es nicht so. Aber ja, ich merke schon ab und zu, dass mich das im Alltag hin und wieder, vor allem bei Themen, die einem wichtig sind, einholt. Ne?
Ja.
Und was so konservativen Unterricht angeht, darüber wolltest du ja gerade sprechen. Also ich habe so den Eindruck, dass ich auch jemand bin, der noch sehr viel Wert so auf, ich habe nie auch im Referendariat so auf, du hast gerade gesagt, ich wäre anders oder man hast mich als individuell gerade so ein bisschen abgestempelt. Vielen Dank dafür, sehe ich erstmal als großes Kompliment. Aber ich sehe mich wirklich als sehr konservativ, was Unterrichtsmethoden angeht. Ich mag wirklich sehr gerne Frontalunterricht. Ich habe das Gefühl, dass das sehr gut bei Schülern ankommt, dass die sehr viel dadurch mitnehmen. Wie stehst du dazu?
Also ich finde auch, bestimmte Sachen erklärt man mal eben 10 Minuten.
Ja.
Ne? Weil ich so an Grammatikthemen oder so denke. Kennst ja auch im Englischunterricht. Ne? Da sagt man so, jetzt haltet immer alle die Klappe, ich erkläre euch das jetzt. Und dann kann es ja weitergehen. Mhm. Ne? Mit Gruppenarbeit, Partnerarbeit oder wie auch immer. Aber manchmal muss man einfach was erklären, weil es schneller geht. Mhm. Und dann hat man noch mehr Zeit zum Üben.
Birgit, warst du schon immer so mutig und selbstbewusst?
Also das ist ja auch eine lustige Frage. Ich würde mich ja nie als mutig und selbstbewusst bezeichnen.
Dann erkläre ich dir, warum ich dazu komme. Es ist so, dass ich dich natürlich auch in den Jahren auch als Lehrerratsmitglied mitbekommen habe. Du warst jemand, der erstmal sehr lautstark für die Interessen der Lehrergemeinschaft eingetreten hat und deswegen hätte ich das so... Habe ich dich ständig eigentlich so wahrgenommen? Wie wichtig ist es für die Interessen deiner Kollegen einzutreten?
Das war mir sehr wichtig, obwohl aus Mut und
Selbstbewusstsein
gemacht habe, sondern eher aus dem Bedürfnis, dass ich so Ungerechtigkeiten so schlecht ertrage. Mhm. Wenn von oben
also wieder der christliche Antrieb?
Weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich schon. Mhm. Also ich kann es nicht haben, wenn von oben irgendeiner was sagt und alle anderen müssen dann laufen. Ich finde, das darf man hinterfragen, obwohl das in einer Institution wie einer Schule auch nicht immer willkommen ist. Mhm. Oder wenn in einer Schule so gerade, ich habe oft so Mitleid gehabt mit den jungen Müttern, mhm. ne, die kleine Kinder zu Hause hatten und das irgendwie vom Stundenplan her kaum geregelt bekamen und ohne Omas und Opas es gar nicht möglich war. Ich fand, da musste ich dann auch was zu sagen.
Was meinst du, wie das die Gegenseite wahrgenommen hat?
Damit du meinst spreche ich jetzt von der Schulleitung. Die Schulleitung. Das weiß ich nicht.
Weißt du nicht? Also ich glaube, also ich versuche mal, also nochmal, wie ich es gerade gesagt habe, meine eine Einschätzung war erstmal, dass es sehr selbstbewusst und mutig für mich rüberkam und ich habe auch zwischendurch gedacht, auch wenn wir Deutschfachkonferenz noch hatten, dass du schon jemand bist, der auch manchmal so, also teilweise glaube ich, dass es auch jüngere Kollegen gegeben hat, die wahrscheinlich so wirklich Respekt vor dir hatten. Die das gesehen hat, weil du manchmal schon sehr energisch aufgetreten bist.
Ja,
bist du ein. Woher kommt die Impulsivität? Du trittst ja für gute Sachen ein.
Ich glaube, dass ich. Also, Konferenzen habe ich kaum noch ertragen.
Ja.
Vor allem, wenn die so in die Länge gezogen wurden und dann in Fachkonferenzen. Dann bin ich, glaube ich, etwas massiver geworden, weil ich keinen Bock hatte auf irgendwelche Rumlabereien, sondern ne, da wird kurz was angesprochen, man hat sich vorbereitet und dann wird irgendwas beschlossen, was eben beschlossen werden muss. Oder es wird in die Zukunft geschaut, was wird noch, muss noch geplant werden. Das konnte ich nicht gut aushalten.
Mhm. Nee, das verstehe ich auch sehr gut. Was glaubst du, was die Hauptschwierigkeit so rückblickend auf die Kommunikation zwischen Schulleitung und Lehrer gewesen ist?
Der Abstand.
Was meinst du mit dem Abstand?
Genau? Also in so einer großen Schule begegnet man eben den Schulleitungsmitgliedern ganz selten zufällig.
Mhm.
Das heißt, ich klopfe an die Tür und will was. Dass man einfach sich auf dem Flur begegnet und sagt, du hast doch gestern gesagt, dein Mann hatte Geburtstag, wie war's denn oder so. Ne? Dass man irgendwie auch so ein bisschen was weiß, das ergibt sich nicht mehr. Das meine ich mit Abstand. Mhm. Die sind einfach an so einer großen Schule auch weit weg.
Hast du dich gewertschätzt gefühlt in deiner Arbeit als Lehrerrat?
Ja, also zumindest von den Kollegen.
Mhm. Wie ist das deutlich geworden?
Ja, indem die hinterher sind oft Leute gekommen, die gesagt haben, gut, dass du das angesprochen hast, fand ich toll, ich habe mich nicht getraut oder so. Ne? Das haben oft Kollegen gesagt.
Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen in deine Anfangszeit, auch so ein bisschen schon in deine Lehrerratszeit hineingeschaut. Ich würde jetzt gerne mal auch aus eigenem Interesse, Birgit, eine ganz interessante Frage stellen, wie ich finde. Und zwar über das Thema altern, also das Verb altern, ja, also älter werden. Und zwar ist es bei mir so, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich zu den jungen Lehrern gehört habe. Nie. Also es ist wirklich ganz interessant. Und das liegt so ein bisschen daran, dass ich das Referendariat an einer Realschule gemacht habe, an einer sehr guten Realschule in Verl, wo ich auch viel Theater gespielt habe, Stevie. Dort waren sehr viele, ja, vom Alter ältere bis mittelalte Kollegen. Und dort wurde ich natürlich wie so ein kleiner Rockstar empfangen. Also ich sehe jemand, der sehr jung, sehr, sehr anders ist. Und dann komme ich an die Gesamtschule. Und jetzt ist es so gewesen, dass ich anfange mit gefühlt 10, 20 Kollegen, die alle im gleichen Alter sind wie ich. Das heißt, ich wurde in meinem jungen Alter, in meiner ersten Lehrerlaufbahn, gar nicht als jung wahrgenommen, weil ich genauso alt bin wie die anderen.
Und ihr werdet zusammen altern, das ist so schön.
Ja, aber ab wann, Birgit, merkt man, man gehört nicht mehr zu den jungen Lehrern?
Ab wann? Das erste Mal hatte ich das Gefühl, als mir ein neuer Kollege vorgestellt wurde und der hieß Patrick.
Am Namen?
Da habe ich gedacht, jetzt bin ich alt. Meine Kollegen heißen jetzt Patrick. Jetzt heißen sie Simon. Na, was haben wir? Julian heißen sie.
Mhm.
Steffen, und wenn ihr mal so 60 seid, dann heißen eure Kolleginnen und Kollegen Anna, Lea, Ida,
Emily,
Till, Moritz, so heißen sie dann. Und wenn einer von denen kommt, dann seid ihr alt.
Aha, okay, das ist gut zu
wissen. Also das war bei mir so.
Ist Älterwerden ein sensibles Thema?
Ich glaube, da geht es mir so wie dir. Ich habe nicht gemerkt, dass ich älter geworden bin in der Schule.
Also man darf darüber sprechen, über das Thema.
Ja.
Also ich nehme dich schon als sehr reflektiert so wahr. Und ich hatte damals als Lehrer und naja, eigentlich nicht nur damals, sehr auch jetzt noch so wirklich das Gefühl, dass ich gar nicht so reflektiert bin. Also mir wird das oft gespiegelt, dass ich sehr reflektiert sei, aber im Prinzip habe ich oft das Gefühl, Stevie, dass der Alltag wirklich einfach an mir vorbeirast und ich gar nicht, ein reflektierender Mensch ist ja jemand, der sehr bedacht so auf das guckt, was gerade mit einem passiert und ich habe wirklich, klingt jetzt vielleicht sehr düster dieses Bild, oft das Gefühl, dass der Alltag wirklich an mir vorbeirast. Und,
was ist denn dein Alltag? Ist das die Schule oder ist das das, was nach der Schule kommt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil dadurch, dass es jetzt hier ein Lehrer-Podcast ist, würde ich jetzt vor allem erstmal die Schulzeit damit meinen. Aber ich würde, im Prinzip ist das, glaube ich, auf beides bezogen, dass du dir die Zeit fehlt und dass du so viel... Und das nehme ich auch als sehr schade wahr, weil es ja so ein bisschen klingt, als ob man das nicht wertschätzen würde. Bei dir habe ich, wie gesagt, das Gefühl, dass du das sehr reflektiert wahrnimmst. Bist du ein Fan von Achtsamkeit? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen im Podcast.
Ich finde es lustig. Achtsam morden, das Buch, das fand ich gut.
Da kam eine letzte Szene schon.
Ansonsten kann ich damit überhaupt nichts anfangen.
Okay, weil du eher in diesem... bist du denn meditativ angehaucht?
Nee, ich mache Yoga, aber...
Aber gibt es irgendwelche Methoden, die, wo du Gedanken aufschreibst, wenn es um Tagebucheinträge geht oder Nö. Sowas? Alles nicht.
Interessant. Ich lebe so in den Tag hinein.
Lass uns mal schauen, wie das ist. Du lebst einfach so in den Tag hinein und das hat geholfen über die ganze Zeit.
Ja, ich glaube auch, dass ich nicht getrennt habe zwischen meinem Beruf und meinem sonstigen Leben.
Oh Gott.
Oh, ist das nicht anstrengend?
Nee, deswegen dachte ich eben, dass du als von Alltag gesprochen hast, dass du darauf hinausgehst. Das war mein Leben. Also ich habe morgens in der Schule genauso gelebt wie nachmittags. Die Schule war mein Leben.
Jetzt haben wir auch gerade gehört, dass du ja auch schon mal im Lehrerrat gewesen bist und auch die Zeit durchlaufen hast als junge Lehrer. Was brauchen junge Lehrer an Schulen für Unterstützungsmöglichkeiten? Was bewegt sie?
Ja, also ich, wenn so ganz neue Kollegen an die Schule kamen, hätte ich mir oft gewünscht, ich als ältere Kollegin, dass Zeit da ist. Mhm. Zeit, da kommt jetzt eine neue Deutschkollegin.
Ja.
Mit einer Kollegin ist mir das auch gelungen an der Schule, dass man sich mal zusammensetzt und sagt, so, das und das haben wir vor, diese Unterrichtsreihe, wie machen wir das? Dann sag ich, du, vor 20 Jahren haben wir das so gemacht und dieser Part hat sich bewährt. Und die junge Kollegin sagt, ich habe ja was Neues gelernt. Also, dass man im Grunde das dann zusammenwirft. Aber um das zusammenwerfen zu können, neue Sachen, neue Texte vielleicht im Deutschen oder ein neues Gedicht, was ich noch nicht kenne, das braucht Zeit. Und an der Ganztagsschule ist das eben schwierig, sich abends um 16:30 noch zu treffen, um dann mal 2 Stunden zu sitzen und gemeinsam so eine Unterrichtsreihe zu planen.
Und das macht auch viel nochmal mit dem Zufriedenheitsgefühl, weil du das siehst, da ist ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin und du siehst, dass die eigentlich deine Zeit bräuchte, als jemand, der vielleicht das gleiche Fach unterrichtet, als jemand, oder das sehe ich auch bei Betreuung von Referendaren oder Praxissemesterstudenten. Ich finde das ganz oft schwierig, mich angemessen um die zu kümmern, die Zeit zu schenken, die sie eigentlich bräuchten.
Ich bräuchte die Zeit auch. Also weil ich ja auch von denen was mitnehmen würde. Ist ja nicht so, als würden die nur was von mir wollen. Ich würde auch was von ihnen wollen. Oder hätte was von ihnen gewollt.
Was wären das für Sachen gewesen?
Ja, irgendwas Neues. Eine neue Strömung, habe ich eben schon gesagt, ein neuer Text, neues Gedicht, neue Zugehensweise, neue Methode, was auch immer. Da hätten wir uns gut ergänzen können.
Was ist dein Geheimnis, um älter zu werden und es nicht zu merken. Du hast ja gerade davon gesprochen, ständig neugierig zu sein, auch neue Sachen immer wieder auszuprobieren und offen dafür zu sein.
Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das kann ich sagen. Ich war immer neugierig. Wenn ich eine neue Lerngruppe bekommen habe, war ich neugierig, wie die wohl sind. Selbst bei Klassenarbeiten war ich neugierig, wie die wohl ausgefallen ist und ob die das wohl gut gemacht haben.
An einer Schule hätten gemeinsam arbeiten können. Der Tag, aus dem deine Realschule zur Gesamtschule wurde. Kannst du dich daran erinnern?
Total.
Ja?
Ja.
Warum?
Ich habe so schwer Abschied genommen. Ich war ja die Erste, die gegangen ist von der Realschule zur Gesamtschule und auch die Einzige, weil ich so eine Angst hatte, dass die mich, wer weiß, wohin versetzen. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe sofort als Erste. Was ich habe, das habe ich.
Also du bleibst an demselben Standort, nur in Schulform.
Und die Realschule war ja noch im Gebäude auch der Gesamtschule. Und ich weiß, dass ich ganz häufig darüber gegangen bin und mich ausgeheult habe bei den alten Kollegen.
Ah, zurück zur Realschule.
Ja, genau.
Was war denn so schlimm gerade am Anfang?
Es war nicht schlimm. Ich habe mich auch total gefreut. Ich war neugierig auf eine Gesamtschule. Mhm. Und eigentlich finde ich, die Gesamtschule ist auch eine gute Schulform. Die Realschule, na, da gehen ja, müssen ja auch welche wieder gehen zur Hauptschule. Und ich dachte, Gesamtschule, das ist bestimmt für auch Kinder, die nicht so gutes Zuhause haben, eine tolle Schule. Und deswegen habe ich mich auch drauf gefreut. Aber ich habe 25 Jahre mit Kollegen zusammengearbeitet. Wir waren alle ungefähr im gleichen Alter. Es kam mal ein Referendar dazu, das war es aber auch. Wenig junge Leute. Und plötzlich war ich eben an einer neuen Schulform. Alles war neu, die Kollegen waren neu. Und um mich herum waren nur Leute, die gerade aus dem Referendariat kamen. Das war also ungewohnt.
Also auf jeden Fall viele neue Menschen. Mhm. Und was waren sonst noch Unterschiede? Kannst du dich an große Unterschiede erinnern? Vielleicht, ich weiß nicht, fachlich oder musste man anders unterrichten?
Nö.
War quasi genauso?
Ja, also meine erste Klasse an der Gesamtschule, da habe ich keinen Unterschied gemerkt. Mhm. Nein, habe auch genau das Gleiche unterrichtet.
Und
so dann, ungefähr.
Und du warst auch mal von der 5 bis 10, warst du Klassenlehrer?
Nee, das war das Tolle an der Gesamtschule. Also an der Realschule, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich sie gerade in der Spur hatte, dann alle 2 Jahre wechselte das
alle
da.
Alle 2 Jahre.
Und hier 6 Jahre, das ist schon was. Da kriegt man echt eine gute Beziehung zu den Kindern, aber auch zu den Eltern.
Also du hast ja jetzt an 2 Systemen oder mehr als 2 Systemen gearbeitet. Wenn du jetzt Realschule und Gesamtschule vergleichen würdest, was ist an der Gesamtschule positiv gegenüber der Realschule und was eher negativ?
Also, positiv ist, dass ja wirklich wir Kinder unterrichtet haben an der Gesamtschule, die zu Hause wenig Halt haben. Mhm. Für die war Schule ja ihr Zuhause. Mhm. Die hatten da Ansprechpartner, die bekamen da was zu essen und so weiter. Das ist wirklich toll.
Auch wegen des Ganztags.
Ja, genau.
Das sind jetzt auch länger in der Schule als an der Realschule.
Genau. Mhm. Und die, der Nachteil ist natürlich, dass man alles in einer Klasse sitzen hat. Diejenigen, die das Abitur machen, diejenigen, die mit den G-Kursen hinterher nur einen Hauptschulabschluss bekommen, die ganz klassischen Realschüler sitzen da. Das ist, fand ich, schwierig, die alle unter einen Hut zu bekommen. In manchen Klassen. In manchen fällt es auch nicht auf, aber in manchen Klassen ist es schwierig.
Ja, definitiv. Selbst bei mir, ich habe ja auch ein Hauptfach mit Englisch und selbst da in den Kursen, also in den G- oder E-Kursen, ist trotzdem noch eine ziemliche Heterogenität. Mhm. Mhm. Gut, letzte Frage dazu. An welchem System hast du lieber unterrichtet?
Eindeutig an der Realschule. Aber das war meine Heimat. Mhm. Also mit den Kollegen, da war man vertraut. Ich hatte da immer das Gefühl, das hatte ich an der Gesamtschule nicht immer, dass ich so angenommen wurde, wie ich bin. Mhm. Ich durfte weinen, ich durfte albern sein, ich durfte schimpfen und das war alles in Ordnung. Und dann kommt man an ein neues System mit neuen Leuten. Da wächst man erstmal nicht so zusammen. Dann kommt noch dazu, dass man nicht in einem Lehrerzimmer sitzt. Mhm. Man lernt sich auch, kann sich gar nicht so richtig kennenlernen, wie das an der Realschule mit einem Lehrerzimmer möglich war.
Ja, ich habe die Gesamtschulzeit, wo wir ein Lehrerzimmer hatten, auch noch kennengelernt, als wir noch am Wachsen waren. Fand ich auch sehr schön, auf jeden Fall.
Ja klar, wenn man dann irgendwie was brauchte für Deutsch, dann hat man eigentlich in den Raum gerufen. Ne? Ich schreibe eine Klassenarbeit da und darüber, dann sagt jemand, ich habe da Unterlagen. An der Gesamtschule, da muss man erst mal einen Kilometer laufen.
Ja, wir sind jetzt digital, also wir haben auch einen Pool, aber
trotzdem. Ja klar, eine Mail kann man immer schreiben an das gesamte Deutsch-Team.
Es hieß immer, also ich habe eigentlich auch immer diese Teamräume verteidigt, weil man dort, also es hieß immer, dass man im großen Lehrerzimmer keine wirkliche Pause hat und so, aber das hat man in diesen kleinen Teamräumen auch nicht. Ja. Irgendwas ist immer und weiß nicht, zum Korrigieren oder so komme ich zum Beispiel in der Schule auch nicht, auch wenn ich 2 Freistunden am Stück habe. Also ich präferiere auch das große Lehrerzimmer.
Ja, obwohl mit 100, 120 Leuten. Ja, ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Ne?
Das stimmt. Aber bei uns war das ja auch so schön unterteilt. Also es waren ja eigentlich so 3 Räume.
Ja.
Und man konnte dann so ein bisschen sich auch abschotten. Ne? Nee, fand ich auf jeden Fall sehr schön. Dankeschön auf jeden Fall dafür.
Lass uns mal eine Stufe weitergehen. Wir haben jetzt viel über die jungen Kollegen gesprochen. Mhm. Natürlich gibt es dort auch Zwischenstufen. Das möchte ich gar nicht ausblenden. Aber wie setzt man mit Rücksicht, aber gleichem Blick so auf Stärken, effizient ältere Kollegen an einer Schule ein?
Das ist bestimmt schwierig in so einem System. Aber ich habe auch viele Kollegen gesehen, die bis zu ihrer Rente auch vor sich hin kränkelten. Also ich denke vor allem, es muss eine schlimme Krankheit sein, wenn man Tinnitus hat und dann in diese lauten Klassen gehen muss. Mhm. Da habe ich mehrere Kollegen vor Augen, die das hatten. Oder wahrscheinlich heute noch.
Und derzeit auch viele junge Kollegen, die erkrankt sind, ne?
Ja, genau. Gibt's auch.
Kommt auch dazu.
Oder eben andere Gebrechen. Ne? Irgendwas, was ältere Leute dann eben haben.
Mhm. Und jetzt auf den Nutzen bezogen für diese älteren Leute. Was können die für einen Mehrwert mitbringen?
Ja, wir haben ja zum Beispiel gelernt, was zu organisieren. Egal was. Mhm. Schmeiß einer 65-Jährigen oder einem 65-Jährigen Lehrer irgendwas vor die Füße, der organisiert dir das. Überhaupt kein Problem. Na, vielleicht da einzusetzen oder ihn aus der Klassenleitung rauszunehmen, wenn er oder sie das möchte. Mhm. Also da gibt's schon Entlastungen für den älteren Kollegen, was aber auch eine Entlastung für die jungen Kollegen sein kann, weil der ihnen vielleicht was abnimmt, was sie ungern machen, wozu sie gar keine Zeit haben.
Warum glaubst du, dass die das besser können?
Weil sie mehr Übung haben.
Also das in dem Management.
Weil sie das schon oft gemacht haben, ne? So eine ZP oder Lernstandserhebung, Klassenfahrten, also was. Das haben die ja schon alle 1000 Mal gemacht.
Wie geht man als älter werdende Kollegin mit Respektlosigkeiten von Schülern, teilweise Eltern, um?
Da kann ich wenig zu sagen, weil ihr beide seid übrigens beide ja heute hier. Ich hatte nur einmal einen wirklich ganz schlimmen Fall von Respektlosigkeit. Da bin ich in deinen Klassenraum geflüchtet und es war dein Schüler, Steven. Du erinnerst dich, das war traumatisch für mich. Mhm. Das war ganz schlimm. Ansonsten, und einmal habe ich Eltern gehabt, die es nicht gut mit mir meinten. Und die haben dann eine Klassenarbeitsnote von mir angefochten in Detmold.
Belastet das einen mehr als junger Lehrer?
Belastet einen das mehr als junger? Ich glaube nicht. Als junger Lehrer, du hast doch noch so gute Nerven. Ja, als älterer Kollege denkt man, ach, habe ich ja schon gehabt. Ja, ich glaube, am anstrengendsten ist es dazwischen, wenn du nicht mehr jung bist und die Nerven hast und noch nicht so den nötigen Abstand.
Also da, wo wir jetzt sind.
Genau, ich wollte es jetzt nicht so sagen.
Gibt es Neid im Lehrerkollegium?
An der Gesamtschule ja. Ich glaube, dass unter Lehrern, das ist jetzt Schulform unabhängig, glaube ich, es wird zu wenig gelobt. Ich habe so ein Beispiel, eine Kollegin, Judith, ihr kennt sie auch, hatte ihren Klassenraum total schön ausgestaltet, aber richtig, bis ins Letzte. Und alle Kollegen sagten, hast du schon Judiths Klassenraum gesehen? Ja, wirklich, der ist ja ganz toll, ne? Und irgendwann, so nach 2 Wochen, bin ich zu Judith gegangen und sage, Judith, ich bin wahrscheinlich die 1000. die es dir sagt, aber dein Klassenraum, der sieht toll aus. Und wisst ihr, was Judith gesagt hat?
Du bist die Erste.
Genau. Das war so ein Schlüsselerlebnis. Da habe ich gedacht, boah, das kann doch nicht wahr sein. Alle haben wirklich so positiv darüber gesprochen, aber keiner hat es Judith gesagt. Ja, und wir loben uns zu wenig für Sachen, die gut gelaufen sind.
Gibt es Neid bei der Bezahlung?
Ja, ich war ja Angestellte, ne?
Oh.
Was macht das mit dir, wenn du siehst, dass Kollegen mehr Geld verdienen als du?
Und zwar ordentlich, ne? Ja. Auch im Krankheitsfall bist du ja als Beamter viel besser abgesichert als, als Angestellte. Ich musste ja irgendwann meinen Frieden damit schließen.
Ja.
Irgendwann musste ich sagen, jetzt reg dich darüber nicht auf. Du ärgerst dich ja den ganzen Tag darüber nur. Und dann habe ich gesagt, es gibt Kollegen, das habt ihr vielleicht schon erlebt oder werdet das noch leben, erleben, da stirbt ein Ehepartner von einem Kollegen. Mhm. Ein Kind stirbt. Also wirklich ganz furchtbare Sachen. Ein Kollege stirbt. Und dann dachte ich, ich habe so ein glückliches Leben. Mich hat es in Anführungsstrichen nur finanziell erwischt. Mhm. Bisher. Und damit habe ich meinen Frieden geschlossen. Das Leben ist ungerecht, bei mir war es finanziell.
Und du hast für dich entschieden, du möchtest dich nicht darüber aufregen.
Nein, ab da konnte ich, habe ich mich auch nicht mehr aufgeregt.
Ich glaube, in so einem Gesamtschulsystem, wo es wirklich so viele unterschiedliche Bezahlungen natürlich auch gibt, glaube ich schon, dass das schon ein bisschen auch, das fördert diesen Neidgedanken, da bin ich mir schon ziemlich sicher.
Aber wird ja jetzt auch angepasst.
Ist auch wieder angepasst, ja, ganz genau. Ja, gut, war auch lange Zeit.
Ihr habt doch auch unterschiedliche Gehaltsstufen, denke ich, ne, ihr beiden.
Das wird jetzt gerade angepasst.
Ach ja, stimmt, habe ich mitgekriegt.
Wenn es ein Podcast wäre, wäre die Bezahlung übrigens andersrum. Birgit, ist es wichtig, Freundschaften im Kollegium zu pflegen?
Man muss Vertraute haben. Ohne dem geht es gar nicht. Also wenn Einzelkämpfer, das muss furchtbar sein. Ohne Leute um dich darum, wo du dich ausheulen kannst, mit denen du dich lustig machen kannst, mit denen du lästern kannst, finde ich auch ganz wichtig, geht's nicht.
Ich finde das total schwierig. Also ich glaube, dass ich wirklich, aber das ist vielleicht auch ein spezieller Fall, ich bin auch ein Einzelgänger, ich würde mich wirklich als Einzelgänger bezeichnen. Ich glaube, ich habe gar keine Freunde an der Gesamtschule. An der Schule.
Nein, dann genau, dann habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Ich habe auch von Vertrauten gesprochen. Die hatte ich an der Schule. Aber eine Freundschaft habe ich nur zu einer.
Wie sieht Freundschaft in einem Kollegium aus?
Das, ja, ich, also, ich habe ja...
Oder Begegnungen, an die du so zurückdenkst?
Also wenn du jetzt wirklich von Freundschaft sprichst, ja, dann bedeutet das für mich, dass man eben sich austauscht, aber auch im privaten Bereich was zusammen macht. Ne? Also irgendeine Unternehmung, irgendwo hinfahren, miteinander telefonieren und so weiter, sich trifft.
Gibt es noch Freundschaften, die du bis heute gehalten hast?
Eine wirkliche Freundschaft habe ich zu zwei ehemaligen Kollegen, Kolleginnen.
Hat sich da bis heute, würdest du sagen, dass sich deine Freundschaft verändert hat, dadurch, dass du jetzt ein bisschen Abstand zur Schule gewonnen hast? Sprecht ihr über andere Themen?
Die eine Freundin ist auch Rentnerin und die andere ist ja noch bei dir an der Schule. Dann ist man auch immer ein bisschen auf dem Laufenden, verliert man den Faden nicht so ganz. Nee, da hat sich nichts geändert. Vielleicht ändert sich das noch, wenn sie, wie du ja eben auch schon, von Kollegen sprichst, die ich gar nicht mehr kenne. Na, dann ist es nicht mehr ganz so nah.
Wie war deine Gefühlslage am Tag, als du dich wirklich der Realität stellen musstest und gesagt hast, liebes Kollegium, heute ist mein letzter Tag?
Es war furchtbar. Wirklich. Es war, ich habe ja auch bis zum allerletzten Tag gearbeitet. Ja, das, ich war, weil das eben auch ein Stück meines Lebens, habe ich ja eben schon gesagt, gewesen ist. Und plötzlich ist das weg. Das ist schwer, wenn man auch wirklich jeden Morgen, ich bin da wirklich, außer ich war halb krank, ansonsten bin ich da jeden Morgen gerne, bin ich da zur Schule gegangen.
Warst du für dich noch Lehrerin die Tage danach?
Ich werde mein Leben lang Lehrerin bleiben.
Wie sah denn Tag 1 aus, nachdem, wo du das erste Mal nicht in der Schule warst?
Ich habe ausgemistet. Ich habe mein ganzes Arbeitszimmer, alle Schränke, alles rausgeholt und jedes einzelne Teil angeguckt und weggeworfen.
Oh Gott.
Aber so richtig. Letztens habe ich noch irgendeine Unterrichtsreihe gesucht. Ich glaube, die war richtig gut. Und ich glaube, die ist jetzt weg.
Birgit, es gibt ja einige Kollegen, die bestimmt auch ganz gespannt zuhören. Gibt es etwas, was du deinen ehemaligen Kollegen jetzt auf diesem Weg noch mitteilen möchtest?
Ach, ich habe so oft Heimweh nach euch. Also ich habe ja gesagt, heute Morgen um 8, das ist ja, wenn ich war ja dann einkaufen, das ist ja der Weg zur Schule. Und ja, dann im Kreisverkehr zur Schule geht es nach links, ich bin dann rechts gefahren, jedes Mal. Ich habe es ja auch noch nicht geschafft, ich war noch bei keiner, bei Tag der offenen Tür war ich nicht, also bei keinem Fest oder Zusammenkunft, den ihr hattet, bin ich nicht hingegangen, weil ich das noch nicht kann.
Ja, wir sind bald auf dem Weihnachtsmarkt, ne? Ich kann dir gleich noch sagen, wann wir da sind, dann kommst du vorbei.
Nächste Woche, ne? Nächstes Wochenende.
Glaube ja.
Birgit, ich nehme den Begriff jetzt nochmal in den Mund. Ich bedanke mich, dass du dich so mutig und selbstbewusst in Fragen gestellt hast. Meine Meinung hat sich deshalb nämlich nicht über dich geändert. Du bist hier stellvertretend auch für eine Altersgruppe da, die noch kein Mal in meinem Podcast war. Du hast jede einzelne Frage, egal wie direkt sie war, einfach ehrlich und direkt beantwortet. Dafür bedanke ich mich bei dir. Und Stevie macht jetzt noch mal weiter, denn wir wollen natürlich auch noch ein bisschen auf die Zeit zurückgucken beziehungsweise uns die Bewertung anschauen, wie du deine Schullaufbahn einordnest.
Genau, also ich habe noch so zwei, drei Punkte, die ich gerne noch mit dir besprechen würde. Also wir kommen jetzt eigentlich zu Kritik beziehungsweise Änderungswünschen, weil wir kritisieren hier in diesem Podcast ja auch oft das System Schule oder ich sag mal hinterfragen es zumindest. Und ja, wenn Schule nur unterrichten und Klausuren korrigieren wäre, wäre ich arbeitstechnisch auch ein ziemlich glücklicher Mensch. Mich stört vor allem, dass vorausgesetzt wird, dass wir nicht nur ja, Philologen und Pädagogen sind, sondern auch Sozialarbeiter, Psychologen, Konfliktberater, Finanzmanager, Bürokraten und ganz, ganz viel mehr. Was hast du in deiner Laufbahn als besonders kritisch und somit auch als verbesserungswürdig angesehen oder empfunden?
Ja, irgendwie der Arbeitsplatz Schule, da müsste was dran gemacht werden. Also die Arbeitsbedingungen, also zum Beispiel die Frage, müssen Lehrer wirklich an allen Konferenzen teilnehmen? Manchmal, das geht euch nicht anders, ist das so, dass man da sitzt und das Thema ist überhaupt nicht relevant für einen persönlich. Aber das geht nicht. Alle müssen immer zu allen hin. Ist jede Konferenz, ist die wirklich wichtig?
Ja, weil die auch so oft sehr lang sind. Also Lehrerkonferenzen können auch gerne mal 3 Stunden sein, auch wenn sie nur 1,5 Stunden angesetzt sind. Ja, das sehe ich auch ähnlich. Und gerade wo du Konferenzen ansprichst, das sind wirklich Sachen, die können auch in einer E-Mail oder was verkündet werden. Also oft Lehrer hören sich ja auch gerne reden und da schließe ich die Schulleitung jetzt auch einfach mal mit ein. Gibt es sonst noch, was du irgendwie als besonders kritisch empfindest, jetzt wo du 2 Jahre raus bist, wo du vielleicht dachtest, ja, das akzeptiere ich jetzt so, weil ich das muss, aber jetzt so nach 2 Jahren, ist da irgendwas, was stecken geblieben ist?
Ja, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass ich, weil ich ja von vielen jungen Müttern umgeben war, dass ich finde, dass die Vorrang haben, wenn die jetzt so anders arbeiten würden, ich sage jetzt in irgendeiner
In der Wirtschaft.
Dann würden die arbeiten von 8 bis um 12 und das 5 Tage die Woche oder 3 Tage die Woche oder nachmittags von keine Ahnung wie. Und sie wüssten, das ist jetzt so, ich kann den Kindergarten planen, die Zeiten im Kindergarten. Ja. Und zwar, das kann ich jetzt 1 Jahr lang im Voraus planen. An der Schule ist es ja so, dass die jungen Mütter oft vor den Ferien noch nicht wissen, wie sie nach den Ferien arbeiten. Ja. Selbst wenn man die Oma einspannen will, dann muss die Oma ja vielleicht auch planen und muss wissen, muss ich jetzt den Donnerstag übernehmen oder ist es doch der Montag? Oder das würden Kolleginnen sagen, Bei mir geht es eigentlich nur, wenn ich erst zur zweiten Stunde komme, weil das Kind erst, ne, das wirst du ja von...
Ja, absolut, ich kann auch kennen, ne?
Mich damit identifizieren. Und das muss Vorrang haben, aber eigentlich nicht unter den Kollegen, also Steven, da braucht man auch immer zur zweiten zu kommen, dafür kommt Birgit, ist ja egal, immer zur ersten, sondern das müsste nicht unter uns, sondern das müsste von oben geklärt werden.
Dass das quasi Voraussetzung ist. Und dann,
wenn jemand das wünscht, dann sollte das so gemacht werden, denn sonst ist doch kaum noch jemand bereit, in der Schule zu arbeiten. Das ist ja nicht mehr so wie früher. Da wusste man bei Halbtagsschulen, das war ganz klar, um 8 fange ich an, um 12:45 habe ich Schluss. Dann kam ab und zu eine Konferenz, das war es aber auch.
Ja, wir haben jetzt auch eine Kollegin, die ist auch an die Primarstufe oder ist jetzt an die Grundschule gewechselt und die sagt auch, das Beste ist, du weißt, dass du um 1:30 zu Hause bist und das war es dann auch erstmal. Genau. Ne? Ja, okay, also gerade das mit Eltern, beziehungsweise du hast ja junge Mütter gesagt, das kann ich absolut nachvollziehen. Das waren jetzt 2 Änderungen, die du wünschst. Gibt es auch noch eine dritte, weil 3 ist immer eine schöne Zahl. Noch irgendwas, was du vielleicht auch im Unterricht gerne anders hättest oder im Klassenraum?
Ja, Lehrerraumprinzip ist das Nonplusultra. Hat ganz, ganz viele Vorteile. Das erleichtert die Arbeit sehr, weil du immer einen Raum hast, da kommt ein bisschen Elterngespräch machen, du weißt, mein Raum ist jetzt frei, da kann ich mich jetzt mit der Mutter hinsetzen oder mit dem Vater.
Ja, das stimmt, wir haben ja auch relativ oft Elterngespräche oder auch Gespräche mit Schülern und da muss man immer irgendwie ausweichen.
Ja, du bist dann sozusagen zu Hause. Und dann die Individualität des Unterrichts, die ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und zwar, das liegt daran, dass man, habe ich mir so überlegt, warum war das an der Gesamtschule nicht? Habe ich eben auch schon gesagt, weil man keine Zeit hat, sich nach 3:30 nochmal zu treffen, um eine Unterrichtsreihe sich vorzunehmen. Jetzt zum Schluss habe ich es an der Gesamtschule wirklich fast so erlebt, dass wie Matheunterricht kam mir das manchmal vor, also das Deutschbuch, Seite 28 bis so und so. Ja. Das ist natürlich das Einfachste und alle machten dann ja auch das Gleiche. Ne? Die Klassenarbeiten konnten miteinander abgestimmt werden. Ja, genau. Das hat mir zum Schluss ein bisschen gefehlt.
Die Abstimmung?
Nee, eben, dass zu viel abgestimmt wurde.
Alle Klassen
müssen. Ich kann mich noch erinnern, Simon, wir beide sind auch manchmal ausgeschert, ne, bei den anderen. Heute? Aber da wurden wir auch schon komisch angeguckt, das weiß ich auch noch.
Ach ja, das bin ich gewohnt in meinem Leben.
Ja,
aber. Ich tue auch einiges dafür. Frisurentechnisch vor allem.
Ich glaube, jemand kann auch mit Freude und Begeisterung Lehrer sein, wenn er so seine eigenen Schwerpunkte auch ein bisschen gerade in Deutsch, in Religion auch ein bisschen reinbringen kann. Oder in GL wahrscheinlich auch so. Ja. Ne?
Also gerade bei den Nebenfächern, finde ich, geht das auch noch ganz gut. Aber wirklich bei den Hauptfächern habe ich auch das Gefühl, dass man wirklich nur von Klausur zu Klausur oder von Klassenarbeit zu Klassenarbeit rennt. Also da muss ja auch diese Vergleichbarkeit irgendwie gegeben sein. Deswegen, das nimmt
die Nebenfächer. Da habe ich aber auch wirklich sehr viel Abgezocktheit, wie du, Birgit, entwickelt und habe einfach gesagt, ich mache das jetzt so.
Ist doch richtig so.
Ich mache das jetzt so, weil ich glaube, dass es gut ist. Und ich glaube auch übrigens, dass die Themen, für die du brennst, die du gut kannst, auch am meisten Eindruck bei den Kindern hinterlassen. Ja, das ist ja richtig. Unser Ziel, halt auch Schülern was mitzugeben.
Kommt ganz was anderes rüber.
Und klar ist es bei Hauptfächern schwieriger. Ne? Also ich habe noch nie ein Thema ausgelassen in Deutsch, das natürlich auch schwierig ist. Aber ich merke natürlich schon, dass es Themen gibt, für die ich brenne und für die ich weniger brenne. Das ist halt so. Ne? Und zum Glück ist es so, dass jeder Lehrer ja auch unterschiedliche Themen hat, für die er brennt. Ja. Dass das nicht gleich ist. Das heißt, der eine kann sich in bestimmten Themen ein bisschen mehr einsetzen, auch bei der Fachschaftsarbeit und so weiter und so fort.
Ja, und wenn man sich dann gut absprechen könnte, wäre das ideal. Dann könnte man nämlich die schönen Materialien von dem Menschen nehmen, der da wirklich Ahnung von hat. Ja. Also ich höre jetzt heraus, dass die Zeit auf jeden Fall auch ein Problem ist, um sich abzusprechen zum Beispiel. Weil das sehe ich nämlich auch, dass wir immer überladener werden. Aber wir haben ja jetzt ziemlich viel Kritik geübt. Und du hast ja eben auch schon gesagt, dass du die Schule vermisst. Warum haben wir ja auch gerade schon geklärt, richtig?
Ich kann es doch nochmal auf den Punkt bringen.
Ja, bring es nochmal auf.
Also warum ich Heimweh habe, was mir fehlt. Also erstmal finde ich eure Aufgabe, die ihr habt, total sinnvoll. Lehrer oder Lehrerin zu sein, ist eine der sinnvollsten Berufe, die es gibt. Mhm. Menschen zu begleiten, das ist einfach, ja, es ist sehr sinnvoll. Absolut. Und also ich vermisse diese sinnvolle Aufgabe. Dann vermisse ich den Trubel. Es ist bei mir zu Hause manchmal sehr ruhig. Und was mir gar nicht so aufgefallen ist in der Schule, ich vermisse das Lachen. Also ich sage immer manchmal, mein Mann und ich, wir sitzen selten beim Frühstück und lachen uns krank. Manchmal steht was in der Zeitung oder irgendwas. Wir lachen auch schon, aber nicht andauernd. Aber ich finde, dass in den Teamräumen, dass da echt unheimlich viel gelacht wird, was Lustiges erzählt wird. Zumindest war das in unserem Teamraum so. Auch mit den Schülern, das ist doch auch oft total lustig. Was habe ich da wirklich oft herzhaft gelacht mit den Schülern, über die Schüler?
Ja, das stimmt schon. Ja, es entstehen schon interessante, nicht zu veröffentlichende Gespräche, die im Teamräumen stattfinden.
Ja, 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 ja.
Und das sind so die, oft
lustig.
Die oftmals, die man so als belanglos wahrnimmt, aber die vielleicht, wenn man sie wie du halt auch gar nicht mehr wahrnimmt, vielleicht dann auch vermisst. Ne?
Ja, also jetzt gar nicht mehr in meiner Schulzeit ist mir das nicht aufgefallen.
Ja, ja.
Nee. Erst jetzt.
Das ist das, was ich gerade sagte, dieses nicht mehr reflektieren, was ich tue, ne? Über diese Sachen, die einem vielleicht auch wichtig sind. Ja, interessant.
Und ich vermisse natürlich wohlverdiente Ferien.
Ja.
Das war, ist auch ein schönes Gefühl, wenn man so völlig fertig jetzt in die Weihnachtsferien geht. Da sagt ihr, wie furchtbar, aber es ist auch schön. Ihr habt die so richtig verdient, diese Ferien.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Gefühl, was oft unterschätzt wird, ne? Dass man hart arbeitet und dafür so seinen Lohn bekommt. Ne? Und wenn man jetzt ständig nur noch gar nichts zu tun hast, ich glaube auch, dass sich das nicht befriedigend anfühlt. Glaube ich auch. Ja. Kann ich gut nachvollziehen.
Ja, okay. Ja, ich habe das auch mittlerweile, dass relativ viele Schüler eigentlich auch nach dem Unterricht auch zu mir ankommen und mit mir sprechen über ihre Zukunft zum Beispiel. Also ich liebe das und ich glaube, die Schüler wissen das auch. Und ich bin dann auch gerne bereit, nach dem Unterricht auf die Pause zu verzichten. Und ja, jetzt kam es auch schon vor, dass so 3-4 Schüler überlegten, Lehrer oder Lehrerin zu werden. Ich versuche dann immer sehr vorsichtig zu antworten, aber nach einigen Minuten im Gespräch möchten die Schüler dann auch wissen, ob ich den Lehrberuf empfehlen kann. Und ja, so seit mittlerweile schon so 3-4 Jahren kann ich das nicht mehr voll zumindest. Wie sieht das denn bei dir aus?
Also jetzt, was antwortest du denn darauf?
Ich sage wirklich, dass der Job kein Traumberuf mehr ist, weil es nicht nur, wie ich eben schon gesagt habe, nicht nur Unterrichten und Korrigieren ist, sondern ganz, ganz viel anderes, was einem auch nicht beigebracht wird und was jetzt auch, ich meine, hier hören ja hauptsächlich Lehrer zu, was die Gesellschaft auch gar nicht mitbekommt, was wir alles machen müssen. Und das versuche ich, also es sind hauptsächlich Oberstufenschüler, die dann natürlich fragen, die schon überlegen, was sie studieren. Und dann sage ich denen halt auch mal in Sachen, was wir noch zusätzlich machen müssen alles. Und ich versuche dann aber auch immer umzuschwenken und noch irgendwie was Positives zu sagen. Zum Beispiel, dass ich bringe ganz oft meinen Schüleraustausch rein und sage, dass das eins der der befriedigendsten Wochen sind, die ich im ganzen Schuljahr habe. Aber dann schwenke ich, also tatsächlich hatte ich das Gespräch neulich erst, dann schwenke ich auch schon wieder rum, was das auch für eine Arbeit ist, damit diese eine Woche so schön wird. Also ich kann es einfach nicht mehr komplett empfehlen. Und ich bin ja noch nicht ewig dabei, sage ich es mal so. Wie sieht das bei dir aus? Oder vielmehr, wenn du nochmal neu anfangen könntest, also ich glaube, ich habe das hier aufgeschrieben, würde eine Birgit, geboren 2001, heute sich immer noch entscheiden, Lehrerin zu werden?
Also ich persönlich ja.
Mhm.
Also wirklich, das war ein Glücksgriff, dass ich das geworden bin. Für mich war es richtig und für mich wird es auch wahrscheinlich wieder richtig sein. Und wenn andere junge Leute mich fragen, erzähle ich auch so ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Leute die Praktikum an der Schule machten oder Referendare oder Referendarinnen begleitet habe. Das waren die guten Leute, das waren immer die, die in irgendeiner Form aus der Kinder- oder Jugendarbeit kamen, die also DLRG, Kirche, was auch immer gemacht haben. Und ich glaube, dass wenn jemand sich in so einem Umfeld erstmal ganz wohl fühlt mit den Kindern, mit den Jugendlichen, aber auch mit Vorgesetzten, die dann was sagen, im Team arbeiten. Wenn das gut gefällt, dann kann man Lehrer werden.
Also wenn die Arbeit mit Menschen Spaß macht, kann man auch Lehrer werden. Okay. Ja, ihr habt es gehört von einer sehr erfahrenen Lehrerin, also oder Ex-Lehrerin. Es lohnt sich immer noch, wenn man auf Menschen steht, mit Menschen zu arbeiten.
Ja, Birgit, erstmal danke ich dir erstmal an der Stelle für das Gespräch. Wir haben natürlich gleich noch ein, zwei kleine Highlights, die unseren Podcast natürlich auch ausmachen, die gleich noch kommen. Und da wir auch gerade über das Thema Vorbild gesprochen haben, ich finde schon, dass du auch ein Vorbild für Lehrer gewesen bist. Und ich erkläre dir das jetzt auch an zwei verschiedenen Sachen, die man vielleicht gar nicht unbedingt dafür verwenden würde, die ich aber, die Simon Jacobi als dafür einschätzen. Das ist einmal der Punkt Emotion. Du hast das oft ab und zu auch als, ich habe es heute ab und zu auch mal negativ umrissen mit Impulsivität, aber ich glaube, jemand, der impulsiv ist und für etwas einsteht, was manchmal auch so wie eine Unzulänglichkeit wirkt, ne, weil man sich natürlich auch manchmal angreifbar macht, zeigt aber, dass jemand, ein Mensch, Antrieb hat. Und ich kann mich zumindest als Mensch selbst damit identifizieren, ab und zu übers Ziel hinauszuschießen, impulsiv zu sein, weil ich hinter Sachen einfach total stehe. Und ich finde auch, dass solche Sachen auch das Menschsein ausmachen. Ja, nicht perfekt zu sein, sondern auch ab und zu für etwas zu brennen, auch wenn man dann ab und zu übers Ziel hinausschießt. Und ich hoffe, du nimmst es gerade nicht negativ auf.
Nein, überhaupt nicht.
Und dafür danke ich dir, dass du heute den Mut gefasst hast, hier hinzukommen.
Du hast es mir leicht gemacht.
Birgit, wir sprechen jetzt über das Thema Wall of Happiness. Das ist auf Deutsch übersetzt die Wand der Glückseligkeit, nenne ich es jetzt schön. Mal. Um ein bisschen poetisch zu sein. Dort werden wir natürlich unsere schönsten Erinnerungen aus dem Podcast aufhängen und natürlich unsere Wall, unsere Wand mit Frohsinn und Glückseligkeiten füllen. Birgit, bitte erklär uns doch, was du uns mitgebracht hast, vor allem dem nicht sehenden Hörer, er sieht es ja nicht, ne? Und warum du dich dafür entschieden hast.
Geschenke? Oh, ich liebe Geschenke.
Also, erstmal ganz kleine Vorgeschichte. Ich habe meinen Mann gefragt. Ich sag, was meinst du, was soll ich mitnehmen? Mein Mann hat total spontan gesagt, nimm einfach ein Stück Kreide mit. Das macht dich doch glücklich. Ich habe mich aber für was anderes entschieden. Und zwar ist das ein Bild von unserer Familie mit Enkelkindern und Kindern und Schwiegerkindern. Und wir sitzen alle am Tisch. Und das hat mein ältestes Enkelkind gemalt.
Das ist eine Zeichnung.
Ja, genau, das hat er schön bunt gemalt. Unsere Stühle sind genau getroffen hier mit dem Kreuz. Mhm. Und guck hier, wie schön ich den Tisch dekoriert habe. Auch das hat er richtig schön gemalt, ne? Ja, und ich finde, dass dieses Bild habe ich mitgenommen, weil ich hätte ja nicht Lehrer sein können, ohne dass meine Kinder dieses ganze Theater mitgemacht haben. Mhm. Mein Mann hat das immer mitgemacht. Und dieser Tisch steht natürlich auch für Freunde, die in schwierigen Situationen mich aufgefangen haben. Ja, von daher diese Gemeinschaft, dieser Hintergrund, ich finde, der muss auch stimmen, wenn man Lehrer oder Lehrerin ist. Und die Familie muss sehr, sehr großzügig sein.
Großzügigkeit, Schenken, das erinnert uns natürlich auch gerade so an das Thema Weihnachten und wir gehen jetzt gerade auch auf Weihnachten zu. Birgit, wie ist das eigentlich so, du als bekennende Religionslehrerin, die Tendenz zur Interesse an Weihnachten, die nimmt immer mehr ab. Wie gehst du damit um? Ist das für dich...
Also ich glaube nicht, dass das Interesse an Weihnachten abnimmt. Das nimmt, glaube ich, eher zu. Aber der Kern, der wird immer ein bisschen... rückt immer mehr in den Hintergrund.
Was ist für Menschen heutzutage an Weihnachten wichtig?
Ich glaube, die Familie. Das Zusammenkommen, das gemeinsame Essen, auch Geschenke zu bekommen, Geschenke zu verteilen. Ich glaube, das so ist zumindest bei uns, aber was ich so höre.
Wie feiern wir denn Weihnachten eigentlich? Genau. Wie feiern wir Weihnachten, Stevie? Es steht jetzt bald an.
Ja, also wir feiern auf jeden Fall auch mit der Familie. Also wir sind ja umgezogen dieses Jahr und wir haben auch beide Familienhälften zu uns eingeladen, Heiligabend und am zweiten Weihnachtstag. Mhm. Und was ich eben noch sagen wollte, ich Bei uns in der Krippe steht übrigens nämlich auch ein Dinosaurier, weil unser Sohn unbedingt da einen Dinosaurier haben wollte. Also, wo du sagtest, dass der Kern vielleicht nicht mehr so wichtig ist. Ich meine, der ist natürlich noch klein und versteht noch nicht alles. Aber das würde ich auch sagen. Ja, also wir waren letztes Jahr in der Kirche. Dieses Jahr werden wir auch noch gehen. Aber wenn mein Kind älter wird, weiß ich nicht, ob das noch in die Kirche möchte.
Mhm. Aber Weihnachten mit einem 4-jährigen Kind zu feiern, das ist doch der...
Also ich muss auch sagen, Weihnachten, früher war es natürlich schön als Kind und dann, ja, wenn man älter wurde im Studium oder so, war es dann einfach nicht mehr so wichtig, vielleicht auch ein bisschen lästig, wieder in die Heimat zu fahren. Und seitdem ich ein Kind habe, ist Weihnachten wieder herrlich, also wunderschön. Und
was wünschen wir denn unseren Lehrerkollegen jetzt zum Weihnachtsfest, Birgit? Was wünschen wir denen? Wenig Korrekturen? Viel Spaß mit der Familie. Was ist wichtig, Birgit, an Weihnachten?
Ja, ich glaube, die Familie. Das ist wichtig, da wieder Kraft zu schöpfen, um dann wieder frisch in den Dienst gehen zu können. Ansonsten fällt mir nichts Schlaues dazu.
Das ist doch nicht notwendig. Möchtest du denn noch etwas loswerden? Ganz am Ende, gibt es noch irgendetwas, was du am Ende...
Nein. Außer, dass ich mich, es gibt ja auch Situationen, da freue ich mich, dass ich nicht mehr in die Schule muss.
Oh ja.
Und immer, wenn mir jemand erzählt, wir haben heute Konferenz, diese Nachmittage genieße ich. Und ich genieße es, wenn ich morgens um 7 aus dem Fenster gucke und es hat geschneit und ich kann zu Hause bleiben. Ich muss nicht von oben die Berge runterfahren.
In diesem Sinne wünschen wir euch schneereiche und konferenzfreie Tage. Macht es gut. Danke, dass ihr unserem Podcast so lange treu geblieben seid. Es ist mir eine sehr große Ehre, euer Podcast-Host zu sein, gemeinsam mit Stevie, gemeinsam mit tollen Gästen, die wir jedes Mal haben. Feiert schön, macht euch ein schönes neues Jahr.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Danke, bis bald. Euer Simon.